Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich meine, ganz Wichtiges, für mich persönlich Wichtiges ist heute hier bei Folge 150 im Studio angekommen. Jemand, ohne den ich nicht hier wäre, ich würde sagen, ohne den würde ich wahrscheinlich auch nicht mal Podcast aufnehmen, denn der hat mich sehr früh, im frühen Alter mit 15 Jahren, dazu gebracht, beim Kreuz mitzumachen, dazu gebracht, tatsächlich mich noch mehr für Kultur zu interessieren. Vorher habe ich zwar Theater gespielt, aber ich weiß nicht, wie meine Karriere, meine Laufbahn verlaufen wäre ohne den Norbert Geier alias DJ Mini. Hallo Mini.
Guten Tag.
Soll ich Norbert sagen? Das sage ich eigentlich auch sonst nicht.
Nein, bei Mini. Das sagt niemand.
Sagt niemand Norbert mehr zu dir. Nein.
Es gab mal eine lustige Anekdote, wo im Museum ist mal jemand aufgetaucht und hat nach Norbert Geier gefragt. Ja. Daraufhin hat, glaube ich, der Aslan gesagt, nein, den haben wir hier nicht.
Gibt's ja nicht. Norbert Geier, den kennen wir nicht. Wie kam es zum Namen, zum Mini? Erstmal zum Spitznamen Mini. Wie lange hast du den schon?
Den habe ich furchtbar lange schon. Den habe ich, glaube ich, mit 13 oder so bekommen. Damals war es ganz wichtig, dass wir jeder einen englisch klingenden Vornamen hatten, einen Spitznamen. Michael wurde Mike und so weiter. Ja, ja. Norbert war schwierig, daraus das zu verenglischen. Ja, gut, später hätte man nach dem Fußballspieler machen können. Ja. Aber weil ich auch der Kleinste in der Clique war, bot sich natürlich Mini an.
Ja.
Ja, und das hat sich dann auch wirklich so verbreitet und durch am Schluss auch meine Eltern Mini gesagt haben. Ja, und kaum noch jemand Norbert gesagt hat.
Du hast mich ja, ich habe es eben gerade schon mal angedeutet, ins Kreuz quasi gebracht. Ich war Stammgast im Kreuz, du warst da immer DJ, jede Woche, mehrmals auch damals in der Zeit. Ja. Und ich war Stammgast und habe immer was bei dir gewünscht. Und irgendwann hast du dann zu mir gesagt, komm doch mal mit. Und weil ich wahrscheinlich dich genervt habe, hast du gesagt, hast du nicht mal Lust mit aufzulegen. Dann habe ich mit dir aufgelegt, habe ich mich noch nicht so weit gefühlt. Und ich sagte, frag mich im halben Jahr nochmal. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte auch kennst so. Wenn du dich dann soweit fühlst, dann können wir das gerne machen. Und du hast mich genau ein halbes Jahr später gefragt, machst du mit? Und dann habe ich wieder mitgemacht. Und dann sagtest du gleich am Ende des Abends, so, nächste Woche bin ich nicht da. Dann legt ja mein Kollege auf. Du wolltest DJ Michael übrigens sagen. Ich hatte damals einen Spitznamen, den ein paar Freunde von mir den gegeben haben. Nicht jeder, aber den hatte ich schon. Da haben einige immer zu mir Shaggy gesagt. Und dann meinte ich, nee, sag lieber Shaggy. Und seitdem quasi sagt natürlich auch jeder irgendwie Shaggy zu mir. Das hast du auch mitverantwortlich, dass die Welt auch weiß, dass ich Shaggy bin, weil ich einen Namen brauchte ganz schnell. Aber fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren.
Nein. Ja. Ich bin in Schafstedt, das Kreis Merseburg im damaligen DDR geboren und bin da die ersten 2,5 Jahre auch aufgewachsen, bis meine Eltern in den Westen geflüchtet sind.
Ja, da haben rüber gemacht quasi.
So hat man's gemacht. Ja. Die haben damals, sie hatten eine Erlaubnis für einen großen Geburtstag meiner Großmutter und haben das zum Anlass genommen oder zur Möglichkeit genommen, ganz abzuhauen.
Damals mit 2 Jahren, sagst du, da war noch nicht klar, dass du irgendwann hier einer der bekanntesten DJs in Fulda
bist. Nein, da war noch vieles im Unklaren.
Es ging nach Wetzlar, deine Familie, deine Geschwister. Ja. Du hast ja auch eine größere Familie quasi. Ja. Ihr seid nach Wetzlar erstmal gegangen und du bist da in Wetzlar dann auch aufgewachsen.
Ich bin da groß geworden, bin da bis zu meinem 18. Lebensjahr auch gewesen. Und dann erst später in den 70er Jahren, 74, nach Fulda gekommen.
Du hast damals in Wetzlar auch schon in so kirchlichen Jugendgruppen mitgearbeitet. Das war schon etwas, was dir damals auch schon was bedeutet hat?
Ja, wir haben Schulaufgabenhilfe gemacht in der evangelischen Kirche. Ich war zwar katholisch, aber die evangelische Kirche hat uns Räume zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug haben wir Räume bekommen, in denen wir Disco machen konnten. Ja. Das war damals ein Deal, das war auch mein Einstieg als DJ.
Da hast du angefangen.
Ich habe mit 15 schon das erste Mal aufgelegt und wir haben eine sehr schöne Disco in Wetzlar aufgezogen, in einem Kirchturm im 4. Stock. Ja. Also heute unvorstellbar, weil es gab dann praktisch keinen alternativen Rettungsweg. Das Ding war Sonntagnachmittags, die Disco, und war rappelvoll.
Ja,
das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mit 15 sagst du. Das heißt, wir dürfen es ja verraten, vor kurzem hast du deinen 70. gefeiert.
Ja.
Verrückt, oder? Wie schnell die Zeit vergeht.
Allerdings.
Ja, 70, auch im Kreuz natürlich, musste dann das Ziel echt auch im Kreuz. Ich war leider nicht da, ich war leider in Darmstadt an dem Tag.
Ja, ich bin sehr froh, dass das im Kreuz noch möglich war.
Ja, das freut. Das muss aber eine schöne Feier gewesen sein. Ich habe von vielen nur Gutes gehört.
Ja.
Wir sind noch in Wetzlar. Du hast dann damals wahrscheinlich schon Kontakt zu Musik gehabt. Du hast gesagt, DJ hast du schon gemacht, Musik war schon wichtig für dich.
Musik war ja damals für uns der neue Hit. Ja? Mhm. Das war ja Mitte der 60er Jahre, die Beatles, die Stones kamen auf und wir lauschten da am Radio und waren ja hin und weg. Ja? Und das war ja eine Revolution für uns. Und das war für uns ein ganz elementarer Jugendbestandteil, diese Musik hören zu können. Vorher gab es ja nur Schlager, Freddy und Co. Und alles Mögliche. Und das war ja die Musik, die für uns gemacht wurde. Das, so haben wir das begriffen.
Ja. Ja? Diese Musik sollte ja auch noch später, wir kommen noch aufs Herzberg-Festival zu sprechen, auch noch mal noch eine größere Bedeutung in dein Leben einnehmen. Aber damals ja schon extrem wichtig für dich. Hast du da schon mal mit dem Gedanken gespielt, mit der Musik oder mit der Kultur irgendwie hauptberuflich irgendwie Geld zu verdienen?
Nein. Das war jetzt einfach Spaß und Hobby und es hat Spaß gemacht, da aufzulegen. Aber das war nicht verbunden mit irgendeinem professionellen Gedanken.
Ja. Das kam später.
Das kam später denn, auf Umwegen.
Denn du hast, so würde auch meine Mutter sagen, noch was Richtiges gelernt.
Ja, ich habe Industriekaufmann gelernt, obwohl ich ein ganz schlechter Rechner war, in Mathe gar nicht gut war. Aber ich wurde dann genommen und habe in einer Kunststofffabrik für Rohre, für Kanalrohre, habe ich Industriekaufmann gelernt.
Aber das war nicht so ganz das Richtige für dich. Hast du gleich gemerkt?
Doch, das war im Prinzip war schon in Ordnung, aber es wurde furchtbar schlecht bezahlt. Ja. Ich hätte da also wirklich ganz, ganz wenig Geld nach der Lehre bekommen. Außerdem stand die Entscheidung an, Zivildienst oder Bundeswehr, was damals ja noch Pflicht war. Und aus Geldgründen habe ich mich dann verleiten lassen, bin zur Bundeswehr freiwillig gegangen als Zeitsoldat, weil die natürlich damals fürstlich bezahlt hatten.
Zeitsoldat heißt, du hast dich für eine bestimmte Zeit tatsächlich eingeschrieben, was man das so nennt, und dann warst du 2 Jahre wirklich Soldat?
Es hieß verpflichten. Ja. Und ich habe mich für 2 Jahre verpflichtet und konnte dann glücklicherweise, weil die ganzen Wehrzeiten runtergestuft wurden, das wieder reduzieren, dass ich dann wahrscheinlich noch 21 Monate Dienstzeit gehabt hätte. Und konnte das nochmal verkürzen, dann am Schluss, als ich mich entschieden hatte, zum Studieren zu gehen, wurde ich nochmal früher nach Hause geschickt.
Okay, zu studieren war dann aber auch ein wichtiger Punkt, denn du hast dich für ein Studium in Fulda entschieden. Wie kamst du für Fulda?
Das war mehr oder weniger Zufall. Ich habe nach der Lehre in erste WG bezogen, in der Nähe von Wetzlar. Und da waren dann auch 2 Studenten aus Gießen dabei. Und das hat mich natürlich schon beeindruckt, das studentische Leben und die Möglichkeiten und auch die Besuche in Studentenkneipen in Gießen. Ja. Und dann wurde auch damals die Möglichkeit von Hessen eröffnet, über den 2. Bildungsweg an eine Fachhochschule zu gehen. Das war früher noch gar nicht möglich, wurde dann erst in den 70er Jahren eingeführt. Und das konnte ich dann, also meine mittlere Reife plus Berufsausbildung hat mir dann den Einstieg in die FH möglich gemacht.
Und Fulda, hast du wahrscheinlich von Anfang an gleich lieben gelernt oder hat es gedauert?
Nein, ich hatte mich für verschiedene Städte, für Darmstadt, Kassel und so, wo es überall Fachhochschulen gab, beworben, bekam überall Absagen, bis dann im Mitte September im Nachrückverfahren ein Platz in Fulda frei wurde.
Also purer Zufall eigentlich.
Ja. Zufall und Glück.
Ja, und Fulda, deine neue Heimat auch seitdem?
Ja, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Ich wurde gleich ganz herzlich an der FH aufgegabelt. Was machst du denn hier? Bist du neu? Und wurde in eine sehr nette Wohngemeinschaft in der Dahlbergstraße erstmal als Gast aufgenommen.
Ja. Und da hast du dich dann erstmal wohlgefühlt.
Ja, und war dann, das waren ja ältere Semester, war ich sofort integriert und es war sowieso eine riesen kleine Geschichte nur, ja. War ja winzig die FH.
Ja, mittlerweile über 10.000 Studenten.
Ja, damals waren wir um die 350.
Ja, es war noch nicht die Vierstelle, ich wollte es gerade sagen. Ja. Das hat ein bisschen gedauert.
Das wurde gerade ein Jahr vorher, 1973, hatte der erste Mal überhaupt der FH-Studiengang Sozialpädagogik, Sozialarbeit begonnen. Ja. Und ich war quasi der Zweite im zweiten Jahr.
Ja. Du hast dann 77 als Diplom-Sozialarbeiter abgeschlossen und 77 ist aber noch ein anderes entscheidendes Jahr gewesen, denn da kam es zur Gründung des Kneipenkollektivs Kreuz. Erzähl mal was dazu, wie es dazu kam.
Das war eigentlich eine Clique von Freunden, die damals vorhatte, ein Kinderheim zu machen nach dem Studium und das zu betreiben. Und wir hatten uns damals beim LWV, das ist der zuständige Träger, erkundigt, Landeswohlfahrtsverband, ob es das möglich wäre und ab wann wir denn Förderungen bekommen könnten. Die Auskunft des LWV war, wir müssen mindestens ein Jahr beweisen, dass wir in der Lage sind, so etwas zu organisieren und zu machen. Ja. Und dann würden wir in die Förderung kommen. Also stand die Frage im Raum, wo kriegen wir Geld her? Dafür war vor sofort die Antwort klar, man muss eine Kneipe aufmachen, dann verdient man Geld ohne Ende. In Fulda war das Kneipenbild damals noch sehr bescheiden, speziell für Studenten gab es ein oder zwei, ja, wo man hingehen konnte, aber es war wirklich noch viel Brachland. Dann sind wir also zu Hochstift und haben uns erkundigt, ob es eine Kneipe gäbe, die man pachten könnte. Und dann wurde uns das Kreuz in Horaz vorgeschlagen, was damals ja auch noch zum Eisernen Kreuz hieß.
Zum Eisernen Kreuz, genau so
hieß es. Mit dem großen Orden ja, aus dem 70-71-Krieg der Preußen. Da saßen wir dann ganz verschüchtert bei dem damaligen Wirt und guckten erstmal, wie das Ding überhaupt aussieht. Und fanden es aber eigentlich ganz gut von der Räumlichkeit. Es waren damals sehr schöne Fenster im Kreuz und auch der Schnitt ist so wie heute immer noch. Und auch der alte Tresen ist ja noch da vorhanden. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Dann haben wir im Sommer renoviert und im Oktober haben wir dann das Kreuz in unserer eigenen Regie aufgemacht.
Übrigens, das hast du mir mal verraten, am Tag meines Geburtstags ist das Kreuz eröffnet worden, tatsächlich.
Ja?
Ja, das war mein Geburtstag. Auch. Ja. Witzigerweise. Ja. Also deswegen
noch ein schöner Zufall.
Noch ein schöner Zufall an dem Tag auf jeden Fall. Das Kreuz, lass uns einfach mal erstmal kurz bei dem Punkt nochmal bleiben. Am Anfang war es ja nur die Kneipe, aber es wurde ja mit der. Es war ja ein Run auf diese Kneipe. Es war ja von Anfang an ein Riesenerfolg.
Ja, es wäre. Also auch ohne Werbung, haben wir damals gar nicht gemacht, weil einfach nur Mundpropaganda, war die ab dem ersten Tag dann voll und wurde quasi überlaufen. Wir waren natürlich sehr naiv in unserer Planung und Kalkulation. Wir waren ja Sozialarbeiter, wir waren ja keine Kaufleute, haben da sehr moderate Preise gehabt. Ich glaube, eine Mark 50, glaube ich, das große Bier oder was es war. Aber dann haben wir wirklich furchtbar wenig verdient. Wir sind nebenher noch arbeiten gegangen, um das Kreuz zu erhalten.
Ja. Dann lass uns das den Weg doch auch mal kurz noch nebenher noch machen. Dann kommen wir gleich wieder zum Kreuz zu sprechen. Du hast weiterhin an der Hochschule auch gearbeitet.
Ja, ich war mit Abschluss, habe ich sofort eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Wir waren aktiv in einem Obdachlosenprojekt in Herbscheiner Straße. Und die damaligen Professoren haben sich nach und nach zurückgezogen und es wurde jemand gesucht, der das quasi übernimmt als Lehrer. Und ich bekam dann eine Ausnahmegenehmigung des KUMIS und wurde dann Lehrbeauftragter für speziell für dieses Projekt.
Und das hat dich auch dann quasi im ersten zwei Jahren noch, also nach dem Ausbildung noch begleitet, dieses Projekt?
Ich hatte das sogar mehrere Jahre, gleich mit Mitte bis fast Mitte der 80er. Ach,
so lange,
also so lange habe ich Lehraufträge gehabt, bis dann die FH gezwungen war, diese freien Kapazitäten vom Geld her in feste Stellen zu wandeln. Und dann wurden diese Lehraufträge reduziert und das war auch dann das Ende für mich. Aber das war auch parallel zur Entwicklung vom Kreuz,
genau,
dass wir neue Räume
dazu bekamen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, aber zu neuen Räumen beziehungsweise zu neuen Zuhausen kommen wir auch gleich mal. Ja. Dahlbergstraße hast du angesprochen, aber 78 ging es nach Heinzell. Und auch das ist ja eine kultige Wohngemeinschaft, kann man so sagen.
Ja, das ist wirklich für viele Jahre eine sehr kultige und für viele Leute auch prägende Zeit gewesen. Wir haben 78 die erste WG in Heinzell aufgemacht, haben ein altes Haus gekauft und renoviert und haben dann Jahre später, 81, eine andere WG noch kennengelernt, die wir dann indem wir probeweise nach Italien mal in Urlaub gefahren sind, um zu sehen, ob wir uns lieben und vertragen und haben dann 81 Folge ein zweites Haus in Heinzell gegenüber gekauft und dann also eine ganz große WG aufgezogen mit damals 10 Erwachsenen und später auch vielen Kindern.
Sind da noch Leute dabei, die man heute auch noch kennt?
Ja, selbstverständlich. Ja. Also wie Wolfgang Wartmann Volker Büchel, der Joachim Hietsche, der Galli, Ernst Sporer, Christa Sporer, Michael Sporer, Jutta Sporer, die waren alle Teil auch dieser WG.
Ja. Und einige davon auch wichtige Teile vom Kreuz, und da kommen wir ja darauf hin zu sprechen, denn du hast es gesagt, das Kreuz wurde größer, da kamen noch Räume dazu und es ist gewachsen.
Es gab im hinteren Kneipenraum, gab es eine Durchreiche damals, wo früher Speisen und Essen durchgereicht wurden in den Saal. Diese Klappe konnte man öffnen. Und da sind wir eingestiegen und haben dann die Nebenräume erstmal entdeckt, nachdem wir Pächter waren. Uns gingen natürlich die Augen über. Ja. Ja. Dieser fantastische, schöne alte Saal hinten ran, der Nebenraum, da früher kam der Horror so kurz zum Üben da rein, in dem Nebengebäude.
Das Café, also das Kreuzcafé.
Das, was später das Café war. Ja. Das war natürlich alles Räume, wo wir riesengroße Augen bekamen und Träume. Ja, und davon gehofft haben, dass wir das vielleicht auch mal pachten können. Wir haben dann jedes Jahr mehr oder minder angefragt bei der Besitzerin. Und sie hat immer erstmal uns vertröstet, erstmal sehen, wie es geht, ob wir unsere Straße kehren und.
Das war ihr
wichtig, all die wichtigen Sachen. Ja. Ja. Und, aber unsere Beharrlichkeit führte dazu, dass wir dann 81 das Seelchen bekamen. Mhm. Den Nebenraum, also der erste in den Kaffeeraum, was heute Kreuzcafé ist, das war dann das Seelchen. Und da haben wir auch die ersten Versuche gemacht mit Disco und kleinen Kulturveranstaltungen und Kino.
Ja, Disco ist dann auch ein Stichwort. Da hast du dann tatsächlich auch wieder angefangen, so richtig aufzulegen?
Ja, zwischendrin gab es schon andere DJ-Auftritte an der FH, ja, dass wir da Fäden an der FH in der Halle 8 damals gemacht haben, in der Mensa, wo ich bereits aufgelegt habe. Und dann eben im Kreuz die ersten versuchen.
Und waren ja auch die anderen aus der Wohngemeinschaft Heinzell, haben ja damals auch dann schon der Volker, also der Galli,
Wolfgang hat ja auch aufgelegt.
Ernst natürlich auch noch eine Zeit irgendwie so. Das war ja.
Ernst eigentlich erst später im Sozialzeiten. Ja, da hat er den Mittwoch haben wir quasi so als alten Beat- und Rockabend gemacht. Da hat dann der Ernst und der Jay Brady maßgeblich aufgelegt.
Jay auf jeden Fall auch noch, stimmt, der war ja auch noch da. Also krass. Und weißt du noch, die erste Veranstaltung im Seelchen, kannst du dich noch daran erinnern?
Nee, nicht mehr. Nee, die ersten Veranstaltungen waren eigentlich auch noch in der Kreuzkneipe.
Ja.
Da haben zum Beispiel die drei Tornados, und damals eine berühmte Kabarettgruppe aus Berlin, hat damals ihr Weihnachtsspiel auf der Stammtischecke gespielt.
Ach, witzig.
Und etliche andere kleine Bands haben da ihre Auftritte gehabt.
Aus dem vom Seelchen gab es ja dann irgendwann auch noch den Saal.
Ja, das war dann das Projekt 84, dass wir endlich dann den Saal bekamen. Der wurde dann im Sommer, Frühjahrsommer wurde der renoviert und dann im Herbst eröffnet. Ja.
Und auch da dann natürlich, das war ja dann eine mehr als Verdoppelung der Größe.
Ja, ein riesen Projekt gewesen, ein toller Saal, eine große Größe, ja, über 200 Quadratmeter allein Saalfläche, plus Bühne und Nebenräume.
Ja, das ist dann schon Wahnsinn. In dieser Zeit, das Kollektiv, also ich meine, ist gewachsen, ihr wart groß, der Erfolg war da, die Leute sind zu euch geströmt. War das die ganze Zeit so oder gab es auch mal so
Momente? Nee, das war eigentlich gar nicht so. Wir hatten das gehofft, dass es gleich so losgeht mit dem Saal. Aber das war, die erste Zeit war eher schwierig.
Ja. Meinte ich, bis dahin war es gut.
Ja, ja.
Und dann der Saal und der hat es dann schon schwieriger gemacht am Anfang.
Der Saal brauchte wirklich eine Anlaufzeit und wir hatten dann die ersten Angebote gemacht, teilweise auch umsonst. Und es kamen auch furchtbar wenig Leute. Sowohl zu den Kulturveranstaltungen als auch zu den Tanzangeboten, bis wir uns entschlossen haben, Eintritt zu nehmen. Dann wurde auf einmal die Sache attraktiver.
Kannst du dir das erklären? Kostet Eintritt? Dann,
Ja, aber vielleicht doch, dass für manche Leute im Hinterkopf ist, was nichts kostet, ist ja auch nichts.
Ist auch nichts, ja. Und dann hat es funktioniert und es waren dann berauschende Feste, kann man so sagen.
Ja, ja, das ging dann, also im zweiten Jahr ging es eigentlich dann so richtig los und dann war der Kreuzsaal wirklich die angesagte Treffpunkt für voller Jugendliche. Das Querbeet durch alle Musikrichtungen, die Leute bedient wurden und da gleichzeitig sich in dem Saal aufhielten.
Ja, das blieb ja auch Jahrzehnte dann auch so.
Ja, ja.
Gab es da schon Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Gab es das schon? Oder
das ging so relativ schnell, dass man Mittwoch, Freitag, Samstag jeweils war. Ja. Damals waren ja die Discos noch alle zeitlich begrenzt. Es war ja um 1 Uhr Schluss. Ja. Deswegen hat man auch schon um 9 Uhr angefangen. Und nach 4 Stunden war Feierabend. Mhm. Dann wurde pünktlich zugemacht, weil das sonst große Probleme mit der Polizei und Ordnungsamt gegeben hätte.
Ja, auch da bin ich ja sogar schon noch dabei gewesen. Es war ja über Jahrzehnte so, dass es tatsächlich um 1 Uhr Schluss war. Das war zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, dahin zu gehen, ja auch schon so. Lass uns ein bisschen springen, denn es blieb ja auch nicht beim Kreuzsaal, Sälchen oder im Kaffee und der Kneipe. Es kamen ja noch tatsächlich noch andere Dinge hinzu und unter dem großen Label Kreuzkultur und Gaststätten GmbH. Und da bist du auch einer der der Mitbegründer gewesen. Wie kam das? Wie kam das, dass ihr euch so dann nochmal so vergrößert habt?
Ja, auch viel durch Zufall. Ursprünglich waren wir ja praktisch ein Kneipenkollektiv, wo nur einer von uns, der Ernst, damals also offiziell als Inhaber fungierte und wir nur im Hintergrund waren. Ja. Ja, das war ja gar nicht in der Öffentlichkeit so organisiert. Und Anfang der 90er haben wir dann die GmbH gegründet, um auch klar zu machen nach außen hin, dass alle gleichberechtigt sind und dass wir eben eine Gruppe von Menschen sind, die das Kreuz betreiben. Aber die ersten Erweiterungen gingen schon Ende der 80er Jahre los, dass uns die Scheiler Bar angeboten wurde, das Nachtcafé, spätere. Das war eine Bar gegenüber vom Bordell in der Ohmstraße, was als Zulieferer Bar fungierte vorher. Und das wurde uns zum Pachten angeboten mit der Option, ja, wahrscheinlich geht es noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, aber ihr könnt das mieten, bis die Sparkasse nebenan ihren Neubau errichtet. Und dieser Umbau der Sparkasse verzögerte sich dann jahrelang. Und wir haben dann jedes halbes Jahr eine Verlängerung dieses Pachtvertrags bekommen. Und dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang diese Nachbar, die eben eine Nachtkonzession hatte, was ganz Besonderes war, da durfte man ganz offiziell bis 3 Uhr nachts ausschenken und feiern und Party machen.
Das war auch aufgelegt dann?
Ja.
Ich erinnere mich noch, wie ich, und ich durfte das eigentlich noch nicht, ich kann es ja jetzt mal outen, erst im Kreuz war bis um 1 und dann mit ins Nachtcafé auch gekommen bin. Ja. Ich glaube mit 15, wenn ich das mal so sagen darf, darf ich das heute sagen. Wahrscheinlich ist es verjährt. Da war ich tatsächlich dann auch und habe mir das Nachtcafé, war auch wirklich da was Besonderes dann auch nochmal. Das war wirklich nachts dann irgendwie nachts, in Anführungsstrichen um 3 Uhr, noch irgendwie Party machen konnte.
Ja. Also. Ja, die Straße war voll, die Umstraße. Ja. Die Leute standen zu Hunderten draußen, passten gar nicht alle in das Nachtcafé hinein.
Aber es blieb ja nicht beim Nachtcafé, es wurden ja noch mehr Gaststätten, die hinzukamen.
Ja, die nächste Erweiterung war das Rädchen. Ja. Das Goldene Rad wurde uns angeboten. Und da gab es dann die Idee, daraus eine Frühstücks- und Kaffeekneipe zu machen, die tagsüber mehr den Frühstück- und Kaffeebereich abdecken sollte und abends dann eben zu einer normalen Kneipe mutieren sollte. Und das konnte ich mir zum Beispiel damals überhaupt nicht vorstellen. Eine Kneipe, wo man zum Frühstücken hingeht, das war ja, der Gedanke war mir auf sowas von fremd. Ich war nur auf die Nacht und auf den Abend fixiert. Aber wir haben es dann halt mehrheitlich dann doch beschlossen und haben das Rädchen übernommen und renoviert. Und das wurde dann 91 eröffnet oder 90, glaube ich sogar, eröffnet.
Ja. Und Rädchen sollte auch nicht bleiben, da kamen noch andere
hinzu. Ja, dann gab es schon wieder das nächste Angebot. Einmal, weil das Rädchen dann sehr erfolgreich lief und das auch eines der ersten Lokale in Fulda war, das Außengastronomie, Außenbestuhlung offiziell hatte. Parallel wurde damals Kanalstraße zur Fußgängerzone oder zumindest teilberuhigt. Ja. Und man konnte dann, gab es eigentlich nur die Hauptwache, wo man draußen sitzen konnte. Und das war das erste normale Straßencafé oder Straßenkneipe, die Außenbestuhlung hatte. Ja. Und das nächste Angebot war dann das Museum. Das war das Museumscafé, das war im Gespräch. Der eigentliche Wunsch, Pächter, hatte abgelehnt. Und irgendwann waren wir dann doch so attraktiv, dass es uns angeboten wurde vom Kreuz. Ja. Und dann haben wir 1992 das Café und den Keller übernommen. Ja.
Auch das sollte nicht alles bleiben, kamen ja noch Sachen hinzu und hinzu. Wir müssen jetzt gar nicht alle, das sind die großen, wichtigen. Vielleicht springen wir nochmal in der Zeit, weil ein Ort, viele Jahre später, kam noch hinzu, wo du auch ja tatsächlich als Geschäftsführer da, oder Geschäftsführer einer Gesellschaft involviert warst. Das Kesselhaus in Bad Salzschlirf war ja zeitweise auch unter unserer oder deiner Regie.
Ja, das kam viele Jahre später, das kam Anfang
2006 muss es gewesen sein. Ne?
Ein bisschen früher sogar, 2004 oder 2005 muss es gewesen sein, haben wir das Kesselhaus, einen sehr schönen alten Saal in Bad Salzschlirf angeboten bekommen, mit einem Café dabei und eben diesen Veranstaltungssaal mit einer großen Bühne, schöne Fläche, und haben das mehrere Jahre dann auch betrieben, mit Konzerten und Diskos und so weiter.
Ja, wurde dann, lief ein, zwei Jahre, ich glaube, dann
ja, es war schon, glaube ich, an die 4 Jahre. Ja,
doch so lange?
Ja, ja, 4 oder 5 Jahre. Nee, es ging bis 2007 oder 2008 oder sowas.
Ich glaube, Ende 2007 war, glaube ich, vorbei.
Das Problem im Kesselhaus war, dass die Gemeinde sich nicht durchringen konnte oder nicht begriffen hatte, dass man Kultur nicht umsonst bekommt. Hm. Dass wenn man Kultur haben will als Badeort, dann auch etwas fördern muss. Ja. Ja. Das war der Gemeinde nicht zu greifen und das führte dazu, dass es eben nicht zu stemmen war, ja, dass man dieses Geld erwirtschaften konnte.
Hm. Andere Läden wurden dann auch mit der Zeit abgegeben. Einige sind auch ausgetreten. Wir bleiben beim Kreuz erstmal, bevor wir gleich noch zum Herzberg kommen. Du bist dann auch 2008 aus der Kreuz GmbH herausgetreten. Wie schwer war die Entscheidung damals?
Mittel. Es war für mich war der Anlass, dass ich 55 wurde, ja, und überlegte, ob ich doch mal irgendwas anderes mache, was Neues mache, ohne genau zu wissen, was das sein könnte. Aber für mich war dann auch vom Inhalten her, war außerdem DJ-Tätigkeiten, ja, keine richtige Aufgabe, die mich irgendwo gefesselt hätte. Ich wollte jetzt nicht wieder irgendwo in der Gastronomie richtig einsteigen. Da war ich auch schon lange draußen aus der tatsächlichen Tätigkeit als Gastronom, ja, und hatte mir eine DJ- oder Konzertdurchführung gemacht. Ja. Und das war ja unbetroffen davon. Ja. Ja. Und ich wollte dann nicht mehr in einer Firma sein, wo es um Gastronomie ging, obwohl ich gar nicht mehr aktiv in der Gastronomie war. Mhm.
Ja. Kann ich auch total, ja, nachvollziehen. Aber natürlich nicht eine einfache Entscheidung. Du hast ja noch weiterhin auch gearbeitet fürs ja, Kreuz, ja, auch als DJ noch weiterhin.
Genau.
Da zum DJ kommen wir auch nochmal. Aber lass uns jetzt tatsächlich zu einem deiner wichtigsten Babys, die für dich auch eine große Bedeutung haben, das zum Herzberg-Festival. Das war ja 2004, muss es gewesen sein.
Genau, 2003 ja, kam quasi Andrea Schnell, der bei, ja, uns auch als Techniker arbeitete, mit der Idee, man sollte oder man könnte doch das Herzberg-Festival wiederbeleben. Ja. Der Vorbesitzer hat es quasi gegen die Wand gefahren gehabt, der Kalle Becker, und hat keine Verträge mehr bekommen für 2003. Und da war also dann die Fläche war quasi offen oder, ja, frei und die Möglichkeit bestand, dass man das wieder anleiern konnte. Und dann haben wir mit Andrea Schnell zusammen 2004 die Wiederaufnahme dieses Festivals gemacht. Mhm. Wir hatten das Festival als Händler. Wir haben früher da als Kreuz einen Stand gehabt, wo wir sogenannten Libanesenspieß, ja, und Flammkuchen und Joghurtdrinks verkauft haben. Und dann eben haben wir uns aufgerafft und sagen, jetzt sind wir der Veranstalter, mhm, dieses Festivals.
Mhm. Ja. Und die Herzberg Festival GmbH ist quasi dann daraufhin auch gegründet worden.
Ja.
Und das Festival, so wie wir es heute kennen, klar, es gab es vorher. Ich war auch vorher tatsächlich schon, ja, ein paar Mal zu Gast auf dem Herzberg Festival, mhm, auf dem Alten. Aber das, so wie wir es dann heute kennen, wurde dann wieder ins Leben gerufen.
Ja, unter schweren Schmerzen, ja, muss man sagen. Ja, genau. Das erste Jahr war ein Riesenflop für, ja, uns alle. Ja. Und wir hatten dann das Glück, dass dann eben andere Gesellschaften einstiegen und die Schulden des ersten Jahres als Kredit mit übernommen haben.
Ja.
Und so haben wir dann gemeinsam in dieser neuen Konstellation haben wir die Schulden stemmen können. Und dann haben wir mehrere Jahre gebraucht, die auch wieder zu erwirtschaften, bis alle wieder ihre Kredite zurückbekamen. Aber das Glück gehabt, dass dann irgendwann so eine Konsolidierung eingetreten ist.
Ja. War die Aufgabenteilung beim Herzberg dann schon von Anfang an klar? Also, oder hast du dir deinen Bereich, den du da hattest, über den reden wir jetzt ganz kurz, dann nochmal erschaffen? Oder
ja, der hat sich quasi im zweiten Jahr dann quasi erst so ausgebildet.
Ja.
Von Anfang an war klar, dass Wolfgang und so die Booking übernehmen.
Ja. Ja.
Ich war so Anhängsel vom Andrea Schnell, der den Auf- und Abbau organisiert hat, aber war noch gar nicht konkret dabei.
Ja.
Und habe dann im zweiten Jahr, nach dem Ausscheiden vom Andrea Schnell, komplett diese Funktion des Auf- und Abbauchefs und auch des Vertreters gegenüber den ganzen Behörden, Polizei, ja, Gemeinden übernommen. Und ich habe diese Funktion dann gehabt.
Ja, ja. Bis auch dann?
Bis 2019.
Ja,
eigentlich bis letztes Jahr. Letztes Jahr war die Übergabe, ja, genau, an meinen Nachfolger.
Ja, 2019 hast du aber auch mit dem Gipsbein damals, oder was war es, verbracht?
Da, war das 2019? In dem Jubiläumsjahr, das war 18.
2018 war es, genau. Ja,
habe ich mich leider am, ja, ersten Tag verletzt,
ja,
und musste dann in der Woche, als das Festival losging, ins Krankenhaus, ja, und habe das dann vom Krankenhaus betreut.
Und das Festival ist ja auch wirklich dir auch unglaublich wichtig. Man weiß es ja, man verbindet dein Gesicht jetzt nicht nur mit dem Kreuz, aber natürlich vor allem auch mit dem Herzberg-Festival, muss man ganz klar sagen.
Ja, weil natürlich in dieser Funktion als Auf- und Abbauchef ich ja ganz viel auch mit den Leuten vor Ort zu tun hatte. Und auch eben dann der Vermittler war zwischen der Fulda-Szene und der örtlichen Szene. Ja, und auch ganz viel Zeit auch da oben verbracht habe mit diesen Leuten. Ja.
Wie kam es da dann zum Ausstieg? War auch da das Alter schuld oder war es einfach auch, du hast gemerkt, dass es die Zeit
ist angebrochen? Ja, für mich war letztendlich das Alter und die Kraft entscheidend. Ja. Ja. Das Auf- und Abbau bedeutet ja, man ist 14 bis 16 Stunden am Tag unterwegs, auch teilweise mit viel körperlicher Arbeit und das war eindeutig dann zu viel am Ende. Ja. Und es sucht einfach jemanden Nachfolger, der jünger ist. Ja.
Jemand, der ja auch schon dich dann lange begleitet hatte, der quasi dein Assistent dann lange war.
Ja, der sogar schon beim Vorbetreiber schon gearbeitet hat. Der war schon zu Kalle Beckers Zeiten, hat der Raphael schon da als Mitarbeiter gearbeitet.
Ja, jetzt Raphael Kupfermann, dann quasi jetzt dein Nachfolger dort in der Position. Ja. Wie schwer war da die Entscheidung zu sagen, das ist vorbei?
Nee, gar nicht schwer, weil es für mich klar war, dass diese Funktion auch nicht mehr machen kann, körperlich nicht machen kann. Und dass in der Zeit auch ein Jüngeres macht und dass es eben einen super eingearbeiteten Mitarbeiter gab. Ja, ich bin ja nach wie vor da, aber ich bin eben jetzt nicht mehr in der ersten Reihe. Ja. Ich kümmere mich um ein Ende.
Dann zu einem anderen Punkt, auch da war es schwierig aufzuhören, wir sind bei 2018 jetzt aber auch wirklich. Da war es die Zeit gekommen nach sehr, sehr langer Zeit, ich will die Zahlen jetzt nicht nochmal nennen, zu sagen, ich höre als DJ auch auf, zumindest für regelmäßige Sachen. Ab und zu bist du ja nochmal im Herzberg mal zurückgekommen und so, aber eigentlich als DJ war dann deine Laufbahn auch vorbei. Das muss aber wahrscheinlich die schwerste Entscheidung gewesen sein.
Ja, das war keine einfache Entscheidung, aber ich habe ja parallel zu den Jobs, die ich im Kreuz oder im Kulturkeller hatte, habe ich ja auch sehr viel bei Firmen, Esperanto, sonst wo aufgelegt, Geburtstage, Hochzeiten, alles Mögliche. Und das war einfach dann auch mal erschöpft. Ja. Das ist ja, darf man sich ja nicht so vorstellen, dass es ja eine besonders tolle Geschichte ist, wo man sehr viel Spaß hätte. Man erfüllt da ja quasi Wünsche eines breit gefächerten Publikums und legt auch Sachen auf, die man sich zu Hause nicht anhören würde. Ja.
Ja.
Aber es waren natürlich auch immer gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ganz klar. Aber irgendwann war dann auch so, dass dieser Reiz komplett verschwunden, dass es nur noch als lästig eigentlich empfunden worden ist.
Immer. Ja, da war die Entscheidung dann da zumindest nicht so schwer, auf was solche Veranstaltungen angeht. Ich bin sehr froh und stolz, dass ich bei deiner letzten Veranstaltung im Kulturkette eine Abschiedsparty quasi mit dir auflegen durfte. Das hat mir sehr viel bedeutet, weil ich ohne dich, wie gesagt, ja gar nicht als DJ beim Kreuz angefangen hätte und wahrscheinlich auch nie so ganz intensiv beim Kreuz gelandet wäre. Also vielen Dank nochmal dafür, vielen Dank für all das, was du so für so viele Menschen getan hast. Dankeschön.
Gerne.
Ich habe noch ein paar Sachen, über die ich noch mit dir sprechen muss. Ein paar Hobbys, habe ich ein paar rausgepickt, wo ich denke, auch darüber ist bestimmt interessant zu sprechen. Nämlich Ubuntu, das ist ein Chor, auch der, da bist du.
Ja, der begleitet mich seit weit über 22 Jahre. Ja, hat eine Freundin mich damals animiert, mal hinzukommen. Und ich war eh schon ein Afrika-Fan und kam dann zu einem Chor, der in afrikanischen, südafrikanischen Sprachen singt. In Xhulu und Xhosa. Ja. Ja, und das hat mich von Anfang an gefesselt und dem bin ich bis heute treu geblieben. Der hat auch meine großen Geburtstage begleitet, Ubuntu.
Ja, und da singst du auch immer noch mit und den Chor gibt es auch immer noch.
Den gibt es immer noch,
Ein anderes Hobby, wovon so viele schwärmen, auch Wolfgang immer, der ist ja auch Feuer und Flamme, das Poolspielen. Wann hast du das für dich entdeckt und warum machen das so viele hier?
Zufall. Ja. Ich bekam, glaube ich, Mitte der 80er Jahre oder Ende der 80er Jahre bekam ich Poolkugeln geschenkt. Da hatte ein Freund im Nachbarort, Helmut May, der hatte eine Poolbahn angelegt. Und da trafen wir uns dann zum Poolspielen.
Ach, so lange schon? Ich dachte, das wäre irgendwie ein neues Phänomen.
Nein, die Ursprünge gehen auf die 80er Jahre zurück. Ach, krass. Aber dann bin ich ja nach Fulda umgezogen, Mitte der 90er. Und da war erstmal Pause, bis wir dann Kontakt bekamen zu Leuten, die am Schlosspark gespielt haben. Und dann wurden wir über Leute aus Neuhof-Kalbach, die einen Verein hatten, wurden wir animiert, doch auch in der Hessenliga mitspielen zu sollen. Ja. Und dann ist der Verein ist rüber nach Fulda umgesiedelt und es wurden die Bulo-Dromedare Fulda daraus gegründet.
Ach krass, war mir überhaupt nicht bewusst, dass es das schon so lange auch irgendwie gibt. Das ist ja spannend. Etwas anderes, was ich gar nicht als Hobby bezeichnen würde, sondern wahrscheinlich als deinen wichtigsten Job in deinem Leben nach der Tätigkeit beim Kreuz, nach der Tätigkeit beim Herzberg, nach der Tätigkeit als DJ, weit über dem wahrscheinlich im Ranking ist dein Job als Opa.
Ja.
Das ist so deine neue Leidenschaft geworden. Du machst eigentlich nichts anderes mehr.
Der begründet sich natürlich erstmal in meinem ersten Job als Papa.
Ja, genau. Ja?
Und dass ich dann das Glück habe, eine sehr tolle Tochter zu haben, die jetzt zwei Kinder schon hat. Mhm. Ja. Und diese Enkel wiederum sehr auf ihren Opa stehen und freuen sich höllisch, wenn er kommt. Ja.
Ja, die ziehen ja jetzt auch wieder zu dir. Also ja. Das heißt, du kannst noch mehr Opa sein.
Ja, ja. Die Distanz wird verkürzt von 150 auf 0 Kilometer quasi. Und wird jetzt in Ziers eine neue Heimstatt geben, wo die Familie unterkommen wird.
Sehr schön. Deine Tochter Lilith hat ja auch, das ist auch schon ewig her, in meinem allerersten Film damals für den offenen Kanal, eine kleine Rolle gespielt, als kleines Mädchen. Ja. Der Film ist mir neulich wieder in die Hände gefallen, witzigerweise. Also auch die kenne ich ja schon lange. Und jetzt hat sie selber zwei Kinder, die in dem Alter sind, als sie damals war. Und du, ein stolzer Opa.
Ja, Lilith war bei etlichen Aktionen, auch bei Projekten, die wir damals gemacht haben, in den 90er Jahren, war sie als Querflötenspielerin und als sonst was war sie zu sehen.
Sie tritt ja auch ein bisschen in deine Fußstapfen beim Herzberg?
Ja, sie übernimmt einen Teil, ihr Mann, der Getränkeverkaufsgeschichte, und wird da quasi meine Nachfolgerin.
Ja, sehr schön. So schließt sich der Kreis. Der Kreis hat sich auch für mich geschlossen, denn es war wichtig für mich, ich habe es ja vor Monaten schon gesagt, ich will dich gerne in den Podcast einladen, aber gerne bei Folge 150, das wäre mir persönlich wichtig. Vielen Dank für alles, lieber Mini. Vielen Dank für das, was du aus mir gemacht hast, welche Möglichkeiten du und natürlich auch alle anderen vom Kreuz mir gegeben haben. Aber ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Vielen Dank.
Dann bin ich sehr stolz darauf.
Auch vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mich dann nach längerem Überlegen für Max Prosa entschieden. Warum?
Ja.
Oder wozu?
Wozu? Genau. Ja. Warum hast du dich für diesen Song entschieden? Also hat er eine Bedeutung für dich?
Ich mache seit vielen Jahren mache ich zu Weihnachten eine CD, die ich an Freunde und Bekannte verschenke. Und vor 2-3 Jahren ist dieser Song mir untergekommen beim Hören. Und ich fand ihn gleich sehr ansprechend und ein sehr schönes Lied. Und
toller Song, passt auch. Ich freue mich auch immer jedes Jahr auf die Weihnachts-CD von dir. Die einzige, eine der wenigen CDs im Jahr, die ich noch bekomme. Also, tatsächlich bin ich auch wieder auf Vinyl umgestiegen, wenn ich mir Songs kaufe. CDs werden ja gar nicht mehr tatsächlich, dass es überhaupt noch CD-Brenner gibt. Erstaunlich immer wieder, wenn ich von dir eine CD bekomme.
Ich werde das jetzt technisch auch umstellen müssen. Wahrscheinlich werde ich Sticks verteilen oder bei Spotify eine öffentliche.
Dann gibt es jedes Jahr zu Weihnachten einen Link von mir.
Genau. Weil sehr viele Leute haben auf einmal keinen CD-Player mehr.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Oder nur die altbackenen.
Ja, diesen Podcast müsst ihr nicht auf CD hören, den könnt ihr auf jeden Fall auch hören in allen gängigen Portalen. Könnt ihr gerne bewerten, wenn ihr wollt. In den meisten gängigen Portalen ist das möglich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor 150 Folgen, Mini, auch da bist du sicherlich maßgeblich mitverantwortlich. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
Ich bin immer noch sehr dankbar, wenn ich durch Fulda gehe, wie viele Leute sich daran erinnern, an meine Zeiten, wo ich als DJ irgendwo aufgelegt habe. Ich glaube, es kennen mich weitaus mehr Menschen in Fulda als andersherum. Ich kenne diese Leute zwar vom Sehen, aber die Namen kriege ich beim besten Willen nicht zusammen. Aber es ist ein schönes Gefühl, von vielen Leuten freudig begrüßt zu werden, zu sagen, ach, das war eine tolle Zeit.